Maras Geschichte. Der Sprung ins Unbekannte. An einem grauen Sonntagmorgen in Köln sitzt Mara, 28, allein an ihrem Küchentisch. Vor ihr liegt ein bunter Stapel gemischter Notizen. Alle Zeichen dafür, dass heute ein ganz besonderer Tag ist. In den letzten Wochen hat sie unzählige Episoden von Investier oder Verlier gehört und sich Schritt für Schritt auf das Abenteuer vorbereitet. Sie will ihr erstes Depot eröffnen und endlich starten. Doch innerlich tobt ein Sturm aus Zweifeln und Ängsten.
Ich erinnere mich noch genau, wie ich immer dachte, investieren, das ist doch was für Experten. Da braucht man immer einen Berater, der einem die ganzen Fachbegriffe erklärt. Ich habe mein Studium in BWL und Projektmanagement hinter mir. Aber wenn es um mein eigenes Geld geht, fühle ich mich plötzlich völlig unsicher. Ich hatte Angst, einen Fehler zu machen, der mein hart verdientes Geld kosten könnte.
Die Angst vor dem Unbekannten und die Überforderung durch die schier endlose Informationsflut, die das Thema Finanzen mit sich bringt, sind typische Hürden. Studien zeigen, dass gerade Anfängerinnen sich oft unterlegen fühlen, wenn es um den persönlichen Einstieg in die Investmentwelt geht. Mara kann sich an diesem Punkt wiedererkennen und genau hier beginnt ihr Weg aus der Komfortzone.
Ich entschied mich, es selbst in die Hand zu nehmen. Nachdem ich unzählige Podcasts gehört hatte, stand ich endlich da, vor der Wahl, welcher Broker, Trade Republic, Scalable Capital oder vielleicht etwas anderes. Die Entscheidung schien so schwer eine falsche Wahl. Und schon stand ich vor weiteren Hürden, wie komplizierten Anmeldeprozessen und technischen Stolpersteinen.
Die Brokerwahl ist für viele der erste Stolperstein. Mara setzte sich intensiv mit den unterschiedlichen Angeboten auseinander. Die klare Sprache und die ermutigenden Worte in den Podcasts sorgten dafür, dass sie sich nicht länger vor Unsicherheiten lähmen ließ. Mit einem tiefen Atemzug klickte sie auf Depot eröffnen bei Trade Republic. Der Anbieter, der für sie nicht nur die niedrigen Gebühren, sondern auch durch eine benutzerfreundliche Oberfläche überzeugte.
Der erste Schritt war der schwerste. Während ich meine Daten eingab, spürte ich, wie mein Herz raste. Und dann kam die Videoidentifikation. Ich saß vor der Webcam, hielt meinen Personalausweis in die Kamera und dann passierte es. Die Verbindung ruckelte und die App stürzte ab. Für einen Moment dachte ich, ich hätte einen fatalen Fehler begangen.
Doch Mara gibt nicht auf. Mit der Entschlossenheit, die sie sich aus den vielen inspirierenden Geschichten in der Podcast-Community geschöpft hatte, versuchte sie es erneut. Der zweite Versuch war erfolgreich und ein kleiner Sieg, der ihr Selbstvertrauen spürbar steigerte.
Als ich die Bestätigungsmail sah, überwältigte mich ein Gefühl der Erleichterung. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass ich mein Geld für mich arbeiten lassen konnte. Dass ich keine Berater brauche, um meine Entscheidung zu treffen. Aber dann stand die nächste Frage an. Welchen ETF nehme ich eigentlich?
Die Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten kann einschüchternd sein. Mit den in Podcasts vermittelten Grundlagen begann Mara, sich auf zwei ETFs zu fokussieren. Den MSCI World und den MSCI Emerging Markets. Einen einfachen Schritt, der für sie zum Aha-Moment wurde, als sie verstand, dass Diversifikation und langfristiger Erfolg Hand in Hand gehen. Jedoch liegt ihr das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen, weshalb sie sich für die SRI, also Social Responsibility Investment Version, entschieden hat. Hiermit hat sie zwar weniger Unternehmen in ihrem Portfolio, aber setzt den Fokus auf Nachhaltigkeit. Und da ist es ihr auch egal, ob sie deshalb mehr oder weniger Rendite macht als mit der herkömmlichen Variante.
Ich richtete meinen ETF-Sparplan ein. Jeden Monat 100 Euro, automatisch investiert. Es war, als hätte ich die Kontrolle endlich in der Hand. Natürlich kamen die ersten Zweifel. Der Blick auf die tickenden Zahlen ließ mein Herz kurz in die Hose rutschen. Denn dann fielen die Kurse. Aber ich erinnerte mich an die Worte aus dem Podcast. Schwankungen gehören dazu. Ich ließ mich von den kurzfristigen Bewegungen nicht verunsichern.
Die erste Aussicht auf mein Depot, auch wenn die Zahlen manchmal rot waren, war ein entscheidender Meilenstein. Anstatt in Panik zu verfallen, fand Mara die Unterstützung in ihrer Community, über Foren und soziale Medien, den Rückhalt, den sie brauchte. In diesen Momenten verschmolzen Zweifel und Zuversicht zu einem gemeinsamen Antrieb. Dranbleiben und aus Fehlern lernen.
Ich schrieb in die Community, ich hab's getan, mein erstes Investment steht. Und was ich erhielt, waren nicht nur Glückwünsche. Es war der Beweis, dass ich nicht alleine bin. Diese kleinen Erfolge, die ersten Gewinne, auch wenn sie noch nicht groß waren, gaben mir das Gefühl, die Kontrolle über meine finanzielle Zukunft zu übernehmen.
Maras Geschichte ist ein typisches Beispiel dafür. Der Weg ins Investieren ist nie frei von Herausforderungen. Es gibt Momente der Unsicherheit, technische Hürden und innere Zweifel, die einen fast zum Aufgeben bringen. Doch jeder Stolperstein wird durch das Ersterleben eines Glücksmoments übertroffen. Der Moment, in dem man erkennt, dass es sich lohnt, den Sprung zu wagen.
Heute weiß ich, das Thema ist nicht so komplex, wie ich es mir immer vorgestellt hatte. Es erfordert Mut, den ersten Schritt zu wagen. Aber sobald man loslegt, merkt man braucht wirklich keinen teuren Berater. Man braucht nur ein bisschen Vertrauen in sich selbst und den Mut, Fragen zu stellen. Und diese Reise? Sie hat mich nicht nur zu einer Investorin gemacht, sondern mir auch gezeigt, dass ich mehr kann, als ich mir je zugetraut hätte.
Maras Geschichte steht exemplarisch für den Weg vieler Einsteigerinnen. Es gilt, alle Hürden anzunehmen, sich den Ängsten zu stellen und die Chancen zu nutzen, Schritt für Schritt, mit Unterstützung, Wissen und vor allem der eigenen Überzeugung. Diese Geschichte ist der Anfang eines Weges. Wenn auch du den Mut findest, den ersten Schritt zu gehen, dann erinnere dich. Genau wie Mara bist du in der Lage, jede Hürde zu überwinden. Willkommen in der Welt des Investierens, wo jeder kleine Erfolg das Fundament für deine finanzielle Zukunft legt. Schön, dass ihr wieder da seid bei Investier oder Verlier. Heute in der 9. Folge mit Wie eröffnet man sein Depot?
Ich bin die Laura und bin 26 Jahre alt und investiere seit kurzem.
Mein Name ist Lukas und ich habe meine erste Aktie mit 16 gekauft. Und die Geschichte, die wir gerade gehört haben von der Mara, ist natürlich eine fiktive Geschichte, aber die kann so oder ähnlich relativ zügig auch passieren oder ist auch schon oft passiert. Finde ich, da kann man ganz viele spannende Dinge rausziehen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also diese Hürde, sein Depot zu eröffnen, ist schon häufiger. Auf jeden Fall, kommt auf jeden Fall häufiger vor.
Ist es dir auch mal so gegangen irgendwie? Ging es dir auch ähnlich, dass du dich da angemeldet hast? Hattest Probleme oder alles immer smooth?
Tatsächlich, ich hatte mich ja relativ schnell für Trade Republic entschieden, aber bis ich dann Konto wirklich eröffnet habe und Geld einbezahlt habe, hat es auf jeden Fall ein bisschen gedauert.
Weil du es vor dir hergeschoben hast, weil es schwierig war oder was war da?
Ja, genau, also weil ich es vor mir hergeschoben habe und es war schwierig und ich hatte halt keine Lust oder Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ich hatte halt die App heruntergeladen, aber so aktiv hinsetzen, da ich dachte, es dauert Ewigkeiten.
Verstehe.
Bevor wir heute in das Thema einsteigen, haben wir wie immer jetzt eine Investmentmöglichkeit für den Alltag mitgebracht. Und die stellst du heute vor, richtig?
Genau. Die heutige Investmentmöglichkeit geht um Mercedes. Ich als stolzer Mercedes-Fahrer bin da natürlich...
Was? Stolzer Mercedes-Fahrer?
Ja, Fahrer schon, jetzt nicht Besitzer, aber hey, ich habe so einen Schlüssel und ich bin auch schon mal mit einem Mercedes gefahren.
Okay.
Belassen wir es dabei, okay? Und zwar hättet ihr vor 10 Jahren in Mercedes investiert, und zwar 1.000 Euro, dann hättet ihr heute, Trommelwirbel, lediglich 1.200 Euro. Relativ ernüchternd, ja. Der Aktienkurs ging ziemlich stark runter zwischendurch. Das Coole ist aber, ihr hättet insgesamt schon eine Dividende von über 500 Euro bekommen. Plus, ihr habt angefangen mit 12 Aktien und dadurch, dass ihr die Dividenden immer nachgekauft habt, seid ihr heute schon bei insgesamt 22 Aktien.
Also verdoppelt.
Die Aktienanzahl fast verdoppelt, das Geld, was ihr dann im Endeffekt hättet, leider nicht. Also es gibt auch Beispiele, wo es nicht ganz so rosig läuft.
Aber immerhin Plus, ne?
Immerhin Plus. Bevor es losgeht, dieser Podcast ist wie ein guter Freund. Unterhaltsam und informativ, aber kein Finanzberater.
Alles, was du hier hörst, ist unsere Meinung und kein Aufruf, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen.
Dein Geld, deine Verantwortung.
Also denk nach, bevor du dein Sparschwein schlachtest.
Genau. Okay, aber dann springen wir wieder zur Geschichte. Warum denn überhaupt ein Depot eröffnen? Da war bei Mara so ein Aha-Moment. Sie will das Geld für sich arbeiten lassen.
Ja. Ja, du brauchst halt ein Depot, um weltweit breit gestreut investieren zu können. Also du kommst da echt nicht drum rum. Ja. Und wir hatten es ja in Folge 2 schon, warum man investieren muss, Thema Altersarmut, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Vielleicht nochmal die Folge anschauen, falls ihr die nicht gesehen habt. Also wir müssen investieren, sonst ist Altersarmut unausweichlich.
Also ist ein Depot eigentlich sowas wie so ein Konto?
Ein Depot ist dein Girokonto, auf das du dann die Aktien und Fonds, ETFs halten kannst.
Verstehe. Das Depot kann ich dann bei sowas wie Trade Republic oder so eröffnen, richtig?
Genau, also bei der Auswahl von der richtigen Depotbank, das würde ich versuchen, möglichst kurz zu halten, ja. Also beschäftigt euch gerne damit, recherchiert auch mal, was sind so die besten Depotbanken, die besten Broker, aber übertreibt es auch nicht. Wir zum Beispiel haben beide Trade Republic, ich habe noch Scalable Capital, die habe ich mir vor ein paar Jahren geholt, da waren die auf den Vergleichen immer Nummer 1. Mittlerweile sind die immer noch gut, aber es gibt andere, die anscheinend besser sind. Von dem her, ja, das Wichtige ist einfach anfangen und verkünstelt euch da nicht drum, ne? Beschäftigt euch damit, aber lasst es auch gut sein dann.
Ja, ich glaube, im Grunde ist es wie bei einer Bank, man kann sich Ewigkeiten beschäftigen, wo man sein Konto eröffnet, aber im Prinzip erfüllen alle denselben Zweck und wo man das Konto jetzt hat, ist ja dann auch egal.
Wichtig ist einfach, dass ihr darauf achtet, dass die Kosten möglichst gering sind. Und um einen guten Broker zu finden, geht ihr einfach mal bei Finanzfluss oder Finanztipp auf den Depotvergleich und dann findet ihr auch für euch das passende Depot, bin ich mir sicher.
Okay, gehen wir mal die Schritte, die Geschichte durch von Maras Depoteröffnungsweg. Mhm. Und das Erste, was sie dann gemacht hat, ist natürlich ein Konto angelegt.
Ja.
Wie funktioniert das jetzt?
Na, du entscheidest dich für deine Depotbank, ja. Und dann lädst du dir eine App runter oder du machst es am PC, meldest dich dort an. Du musst deinen Personalausweis in die Kamera halten. Dann kommt so ein Video-Ident-Verfahren, wo du dich per Videocall identifizieren musst. Früher war das per Post alles. Dann musst du zur Post gehen. Hat mehrere Tage gedauert. Heute geht es schon relativ einfach. Genau, und wenn man das hat, dann ist das Wichtige, natürlich auch seine Steuer-ID mal rauszusuchen. Vielleicht auf die letzten Gehaltsabrechnungen mal nachschauen. Oder wenn ihr die irgendwie nicht parat habt, ruft mal Mami an, vielleicht kann Mami euch helfen. So habe ich das gemacht, als ich irgendwie 18, 19 war. Ne? Woher sollte ich es wissen? Meine Mom wusste das dann schon. Genau, also Steuer-ID braucht ihr auf jeden Fall. Die müsst ihr angeben innerhalb einem bestimmten Zeitraum. Und dann kann es auch schon losgehen.
Ja, ein großes Thema sind ja auch die Steuern. Mhm. Du hast es gerade mit der Steuer-ID gesagt. Was ist denn da mit den Steuern?
Was ist denn da mit den Steuern? Also in Deutschland, wenn du Geld verdienst, dann musst du natürlich auch Steuern bezahlen. Außer an der Börse, die ersten 1.000 Euro, die du Gewinn machst, die kriegst du steuerfrei. Ja? Das heißt, wenn du dich bei einem Broker angemeldet hast, du bist verifiziert, dann ist der nächste Schritt, einen Freistellungsauftrag bei der Bank einzureichen. Und der geht heute bis zu 1.000 Euro und den würde ich dann auch voll einreichen, wenn ihr sonst nirgendwo investiert seid. Und dann könnt ihr die ersten 1.000 Euro steuerfrei
aber haben. Die ersten 1.000 Euro heißt pro Jahr oder insgesamt überhaupt die ersten 1.000 Euro?
Pro Jahr ist das.
Okay.
Genau. Und ab da zählt dann 25% Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag, um den Osten natürlich weiter aufzubauen. Und wenn ihr in den christlichen Himmel wollt, dann solltet ihr natürlich auch die Kirchensteuer bezahlen. Ne? Sonst ist in Deutschland leider nichts mit dem Himmel. Also da bist du dann bei knapp 30%, die du dann an Steuern hast. Ist auf jeden Fall ein Betrag, den man zahlen muss und der tut auch ein bisschen weh, aber ist immer noch geringer als das, was du an Steuern bezahlst für das, was du dir
verdienst.
Genau, auf der Arbeit.
Ja. Okay. Okay, heißt also, dieser Freistellungsauftrag ist jetzt gemacht und der nächste Schritt wäre dann wahrscheinlich Geld einzahlen, oder?
Genau, der nächste Schritt ist, du gehst zu deiner Hausbank. Egal, ob das eine Sparkasse ist, eine DKB oder eine Neobank wie N26. Und dann überweist du einfach mal Geld auf deinen Broker.
Und dann suche ich mir einen ETF aus?
Spätestens dann beschäftigst du dich mit einer Investmentstrategie, die natürlich fundiert sein sollte und ja bestmöglich, sage ich mal. Und dann kannst du schon loslegen mit Aktien kaufen, ETFs kaufen.
Und das könnt ihr einfach ganz normal per Knopfdruck sozusagen, per Klick, eine Aktie direkt kaufen, jederzeit.
Genau. Es geht super einfach mit Trade Republic. Für die Zuseher auf YouTube, ich blende es auch mal ein in dem Moment. Da geht ihr einfach drauf, wählt euch den ETF aus. Ich habe jetzt mal den von der Mara ausgewählt, der SRI ETF. Und ja, man könnte mit einem einfachen Knopfdruck den kaufen oder auch einen Sparplan einrichten.
Kann ich die Aktien einzeln kaufen oder die ETFs oder muss es immer mit einem Sparplan sein?
Also du kannst auf jeden Fall die Aktien oder ETFs auch einzeln kaufen. Dann ist halt immer wichtig, dass du dich an den Börsenöffnungszeiten orientierst, damit diese versteckten Kosten, die sogenannten Spreads, relativ gering sind. Ja? Das heißt, am besten sind die Zeiten zwischen 15:30 und 17:30, weil das ist die Zeit, wo die Öffnungszeit der amerikanischen Börse und die der deutschen so sich überschneidet. Ja? Und da sind die Spreads so für uns Deutsche am geringsten.
Okay. Verstehe.
Und natürlich, am Endeffekt ist es wichtig, das Ganze zu automatisieren, ja. Dass ich nicht sage, heute kaufe ich was und in einem Monat aber nicht und dann kaufe ich wieder, sondern der richtige Weg ist,
regelmäßig, das haben wir ja schon gelernt, monoton jedes Mal, jeden Monat nachkaufen, am besten mit einem Sparplan, richtig?
Du sagst es, du bist hier zur Expertin. Auf jeden Fall. Also einfach einen Dauerauftrag von der Bank einrichten zum Broker und wenn der steht, dann ist der nächste Schritt, einen Sparplan einzurichten und guckt immer, dass so ein, zwei Tage Luft sind, dass das Geld frühzeitig auf dem Broker ist und dann der Sparplan ausgeführt wird und das jeden Monat. Bevor wir weitermachen, wir sind auch auf TikTok, kurz, knackig und unterhaltsam. Und auf Instagram findet ihr Tipps und exklusive Inhalte.
Und den Podcast kann man auf Spotify und Apple hören oder auf YouTube anschauen, richtig?
Genau, auf unserer Website findest du Blogartikel zur Folge mit Grafiken, Q&A, ein Glossar für Finanzbegriffe und kostenlose Checklisten und Info-PDFs zum Download.
Und in der Folgenbeschreibung stehen Links zu unseren Lieblingsbanken und Brokern, eine Buchempfehlung plus ein Patreon-Link, falls ihr uns unterstützen möchtet.
Und dann gucke ich jeden Tag auf mein Depot und schaue, wie sich die Kursentwicklung entwickelt, richtig?
Ja, wenn du jetzt neu anfängst, dann ist das für viele wahrscheinlich die Realität. Bei mir war es über Jahre hinweg leider auch so, sage ich jetzt im Nachgang. Aber das ist gar nicht notwendig und auch überhaupt nicht empfehlenswert. Mein Bruder zum Beispiel hat mir mal gesagt, ja, umso weniger man draufschaut, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es grün ist, weil umso länger der Zeitraum ist, umso höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Aktienmarkt steigt. Ja? Und klar, es ist am Anfang spannend, es geht hoch, es geht runter, aber nicht zielführend auf jeden Fall.
Ja, vor allem, wie wir letzte Folge auch gelernt haben, wenn es irgendwie Korrektur gibt oder ein leichter Crash oder halt, wir befinden uns gerade
im Bärenmarkt.
Genau, wir befinden uns gerade in dem Bärenmarkt. Dann ist es vielleicht nicht so vorteilhaft, wenn man anfängt und dann direkt die Zahlen runtergehen. Und wenn man anfängt, das liegen lässt, erst nach einem Monat oder nach zwei Monaten reinguckt, dann hat sich schon auch eine kleine Summe schon angesammelt und vielleicht hätte man auch schon einen leicht positiveren Erfolg.
Ja. Der Mara ging es ja dann auch so, dass sie so die ersten Hürden dann hatte, ne? Mit, oh, jetzt geht's runter, sie schaut rein, es ist irgendwie rot in den Zahlen. Das kann gut sein, ja, das ist ja unausweichlich. Stellt euch mal vor, die Mara hätte zum Zeitpunkt, bevor der Donald Trump irgendwie angekündigt hätte, dass es einen Zollkrieg gibt, ja, oder dass er was besteuern möchte aus dem Ausland, dann hätte sie zum Höchstpunkt eingekauft und beim Tiefpunkt wären es schon -20% gewesen innerhalb von 2-3 Wochen. Und das tut dann schon weh, kann auch ein bisschen entmutigen, aber deswegen einfach per Sparplan einkaufen und nicht die gesamte Summe direkt rein am Anfang, sondern gewöhnt euch mal an die Schwankungen und dann seid ihr langfristig auf der richtigen Seite.
Und gibt es dann noch irgendwie weitere Tipps?
Ja, auf jeden Fall. Also man kann zum Beispiel auf seinen Berater zugreifen, wenn man das per Berater macht. Oder wenn man mit der Zeit geht, dann kann man auch auf den Berater verzichten und das Geld bei sich behalten.
So wie die Mara.
So wie die Mara in dem Fall. Und man nutzt halt andere vertrauensvolle Quellen online, ja, oder Freunde, Familie, die auch investiert und man tauscht sich mit denen aus. Man fühlt sich dann auch nicht so alleine, wenn es jetzt mal runtergehen sollte. Kann eine sehr gute Hilfe sein, auf jeden Fall, so eine Community zu haben.
Und auch, was wir auch letzte Folge gelernt haben, nicht Angst haben, dass man irgendwas verpasst und nicht sofort verkaufen oder kaufen, sondern einfach am besten von Anfang kontinuierlich per Sparplan seine ETFs oder Aktien zu besparen.
Genau. Ja, FOMO hast du ja gerade angesprochen, Fear of Missing Out, also die Angst, was zu verpassen. Und wenn das auftritt, dann sind die Märkte meistens super heiß gelaufen, ja. Die sind auf Rekordständen. Der Taxifahrer erzählt euch, hey, lass mal investieren und hast du die Aktie. Das ist der Moment, wo wir dann eher mal einen Schritt zurück und schauen, hey, was geht eigentlich ab? So, jeder redet darüber. Fear of Missing Out, ne?
Okay. Aber gibt es dann bestimmt irgendwie andere Möglichkeiten, um sein Portfolio zu tracken, um halt irgendwie einen leichten Überblick zu bekommen, nicht irgendwie ins Detail zu gehen? Kannst du da was empfehlen?
Ja, also ich finde, auf Trade Republic ist die Übersicht schon ganz nett. Bei Scalable noch ein bisschen besser. Ich habe da die Pro-Version. Da ist es echt super aufgeschlüsselt. Die machen das mit BlackRock zusammen. Aber für mich mit Abstand das Beste ist Parkett, ja, Portfolio-Tracking-Tool. Da gibt es auch eine Free-Version. Jeder, der so Interesse hat, mal da ein bisschen tiefer reinzugehen, einfach mal auf Parkett anmelden. Und da sieht man dann zum Beispiel, wie die Ländergewichtung ist, wie die Branchengewichtung ist, die Dividenden, wie die sich entwickelt haben über das letzte Jahr, die letzten Jahre. Ist super spannend und da kann man auch viel rausziehen. Ich würde sagen, es ist nicht notwendig, dafür Geld auszugeben jetzt am Anfang, aber es ist spannend und ja, für mich, Finanzen ist so ein bisschen Hobby auch, sage ich mal, ganz nerdhaft jetzt. Deswegen habe ich das damals abgeschlossen. Ich habe es bis heute noch, werde es auch behalten und ich finde es super cool, mega interessant.
Genau, falls ihr kurz reinschauen wollt, könnt ihr gerne in der Beschreibung gucken, da haben wir die Links alle verpackt.
Genau.
Was wir heute gelernt haben, ist, das Depot zu eröffnen, ist gar nicht mal so schwer. Man muss im Prinzip eigentlich nur eine App runterladen, wenn man sich einen guten Broker rausgesucht hat. Man muss sich nicht zu lange mit diesem Broker beschäftigen, weil das ist wie bei der Bank. Man braucht nicht, man kann sich richtig verlieren, aber man muss es nicht. Und im Prinzip machen alle dasselbe. Wenn wir uns dann die App runtergeladen haben, können wir uns ganz schnell anmelden. Wir müssen keine Formulare ausdrucken, irgendwie auf die Post warten. Das geht echt super schnell und mit der ersten Überweisung auf das Konto können wir direkt schon loslegen, wenn wir uns vorher schon eine gute Investmentstrategie ausgesucht haben. Mhm. Übrigens, wenn ihr auf der Suche nach einer guten Investmentstrategie seid und übrigens, wenn ihr Inspiration sucht fürs Portfolio, dann schaltet auch in die vierte oder in die sechste Folge rein. Da sprechen wir über Portfolios und ihr könnt auch auf unserem Blog ein ETF-Factsheet runterladen, wo ihr schauen könnt, welche ETF-Spartechnik, nenne ich es mal, passend für euch wäre.
Genau. Ja, und vielleicht an der Stelle ist jetzt zwar voll fehl am Platz irgendwie, ne? Aber dieses SAI-Thema haben wir jetzt irgendwie noch gar nicht aufgegriffen. Ich würde das vielleicht bloß kurz anschneiden.
Gerne.
Und zwar, die Mara hat sich ja in dem Beispiel für zwei ETFs entschieden, den MSCI World und den Emerging Markets ETF. Empfehlen wir ja auch, ne? Und sie hat sich für die SAI-Variante entschieden, also Social Responsible Investment. Und daran spricht erstmal gar nichts dagegen. Die wissenschaftliche Meinung geht so ein bisschen auseinander, ob das jetzt deswegen eine Mehrrendite gibt oder sogar eine weniger Rendite, eine Unterrendite. In meinen Augen wird es eine leichte Unterrendite geben, aber das ist der Mara auch nicht so wichtig. Man muss einfach dann im Kopf haben, hey, man hat das dann weniger diversifiziert. In Maras Beispiel waren es dann knapp 1.500 Unternehmen, in die sie investiert hat.
Und wie viele sind das bei einem normalen MSCI World?
Da sind es dann mit den Emerging Markets EME ETF, wärst du dann zum Beispiel bei 4.500 bis 5.000 Unternehmen.
Okay.
Also schon ein merklicher Unterschied. Ja. Bloß für euch so zur Einordnung da draußen.
Okay, super. Vielen Dank für diesen kleinen Recap.
Ja.
Jetzt wissen wir auch Bescheid, was dieses SRI ist.
Ja.
Und was erwartet uns denn nächste Woche?
Ja, nächste Woche wird es leider ein bisschen trocken. Da geht es um Steuern. Ja. Unser Steuerguide. Alles, was man zum Thema Steuern und ETFs wissen muss, verpacken wir für euch. Natürlich möglichst unterhaltsam, aber Steuern ist immer ein bisschen
Naja, ich hoffe, du gibst dir Mühe und wir gestalten das ein bisschen spannender.
Sehr gerne. Davor fahre ich mit meinem Mercedes nochmal eine kleine Runde.
Mit deinem Mercedes schon wieder falsch.
Alright, in dem Sinne dann bis nächste Woche, ja? Mach's gut.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.